Herzlich willkommen zu der 7. Folge von Frida trifft. Heute treffen wir uns hier in Zürich in den Räumen vom Hochparterre. Am Mikrofon sind der Matthias Balzer vom Frida Magazin und ich, Helena Krauser. Ich bin seit Januar Redakteurin bei Bajour beim Online-Magazin von Basel. Und seitdem ist der Podcast eine Co-Produktion von diesen beiden Medien. Das haben wir am Anfang mal noch erzählen. Jetzt kommen wir aber zu unserem Gast. Das ist heute der Jörg Halter. Herzlich willkommen.
Merci.
Der Jörg Halter war früher als QTMC unterwegs gewesen und heute ist er Schriftsteller, Künstler, politisch interessierter Mensch und jetzt auch wieder Musiker. Bevor wir starten, kommen wir jetzt erstmal noch zu unserem Spiel. Das macht das mal der Matthias.
Ich soll das geschwind erklären. Also wir legen vor unseren Gast 6 Karten umdrehen, dass er sie nicht lesen kann. Da sind Fragen drauf. Er kann nacheinander 3 von denen auslesen, einfach eine nach der anderen. Und wir gehen und ich tue eine Frage vorlesen.
Okay.
Was kannst du besser als andere?
Ja, es ist eine Frage gemessen an wem. Also gemessen am Universum kann ich nichts besser. Gemessen an der Erde kann ich auch nichts besser. Gemessen an einem Stein wahrscheinlich auch nicht. Also schlussendlich, ja, weiss es nicht. Wir so eine Reihe von Menschen und dann kann man das nicht immer herausfinden. Next. Und dann.
Okay.
Aber das ist schon nicht eine Frage, die ich mich selber so stelle. Also,
gut. Ja. Nächste Karte.
Ja.
Was hast du als Kind gesammelt?
Da kommt es nochmal. Steine. Also das ist das, was ich am längsten habe gemacht. Steine. Das ist echt durch die ganze Kindheit durch. Also beim Wandern mit meiner Grossmutter oder wenn ich im Wald bin, kann spielen. Das hat mich immer fasziniert, die Farben und die Formen und ich habe mir überlegt, von wo kommen die Steine, sind die immer schon da gewesen und habe so ganze Geschichten mir dazu gedacht.
Okay, dritte Karte. Wann hast du dich das letzte Mal über dich geärgert?
Heute Morgen habe ich mich darüber geärgert, dass ich mich über jemanden geärgert habe, was sich gar nicht lohnt zu ärgern, weil ich schon weiss, dass es eine Person ist, die ich mich eh permanent ärgere. Also kurz gesagt, ich habe die neuesten Resultate der amerikanischen Wahlen angeschaut, also Vorwahlkampf und ja, es ist so ziemlich masochistisch, wenn man momentan Medien verfolgt.
Gut, das war der erste Teil des
Spiels. Genau, der zweite kommt dann ganz zum Schluss. Jetzt starten wir. Ende März erscheint dein neues Album «Wir sind gute Menschen». Es ist das erste nach 10 Jahren und du beschreibst es mit den folgenden Worten: 12 Lieder über das Leben, die Liebe, den Wahnsinn der Welt und leise Zuversicht. 12 Lieder, die in keine Schublade passen, so wie ich. Zudem habe ich eine Frage. Mal angenommen, wir würden uns kennenlernen im Ausland vielleicht, in einem Hotel oder so. Und ich würde dich fragen, was ist dein Beruf? Was würdest du sagen?
Künstler. Weil das ist so, als generell, weil das alles umfasst. Also, ich bin Schriftsteller, Spoken Word Artist, aber auch visueller Künstler und also, mein Medium ist Sprache. Eigentlich in jeder Kunstform, in der ich aktiv bin, ist immer in Verbindung mit Sprache. Also, entweder eben geschrieben oder gesprochen oder in Verbindung mit Musik. Also, Sprache ist eigentlich das, was sich durch alles durchzieht.
Und hast du dir mal überlegt, dich damit festzulegen? Willst du oder kannst du das nicht?
Ich bin strategielos unterwegs. Ich folge meinen Intuitionen. Nein, das habe ich. Also, ich habe mir vielleicht auch schon überlegt, aber ich habe gemerkt, dass würde ich gegen mich agieren. Also, ich meine, mir geht es wirklich darum, meine Zeit vor allem mit dem zu verbringen, was ich wirklich will. Und das ist natürlich strategisch vielleicht nicht das Beste, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr spät denkt. Und eben auch in der Kunst leider. Also eine Künstlerin und ein Künstler darf ich immer entweder das oder das machen. Obwohl ja in der Kunsthochschule immer von Transdisziplinarität geredet wird, wenn man es nicht wirklich ist, dann stößt man immer wieder auf Widerstand. Also, sei das auf Seite von Veranstaltenden, sei das auf Seite von Förderung, sei das auch auf Seite von Journalismus, und dann frage ich, ja, aber ist jetzt das oder das? Ist das jetzt mehr Musik oder Literatur? Und sind die Bilder jetzt, sind das geschriebene Gedichte oder sind das Bilder? Und für mich selber hängt das alles wie organisch und selbstverständlich zusammen. Darum ist das für mich nicht, ich arbeite nicht sozusagen bewusst in verschiedenen Genres. Es gibt natürlich Unterschiede, aber ich sehe immer Verbindungen. Und gerade wenn man sich so in verschiedenen Szenen innerhalb von Kunst bewegt, dann fallen einerseits Differenzen mehr auf und andererseits auch die Gemeinsamkeit. Und ich fühle mich meistens so mit den Künstlerinnen und Künstlern am meisten verbunden, die eben auch freiere Kunst machen und gar nicht so interessiert sind an diesen Genregrenzen.
Wer war das denn so zum Beispiel?
Also jetzt einmal vielleicht ein berühmtes Beispiel, weil Meret Oppenheim, oder die ist eine visuelle Künstlerin gesehen, aber sie hat so zum Teil performativ geschafft, aber sie hat auch Gedicht geschrieben und innerhalb von Kunst, sie hat gemalt, sie hat mit Schriftbildern, sie hat gezeichnet, also sie hat Objekte gemacht, sie hat sich auch nie wie auf eine Form oder eine Sache festgelegt. Aber wenn man das Gesamtwerk anschaut, dann sieht man auch die Verbindungen zwischen diesen Sachen. Also es ist in sich, stimmt alles. Es ist eben nicht, so, sie hat noch das und das probieren, sondern es gibt wie einen inneren Zusammenhang.
Jetzt bei dir ist die Vielgestaltigkeit, vielleicht die wird eigentlich noch ergänzt durch nochmal eine Tätigkeit von dir, wo du machst. Du bist sehr aktiv auf Twitter, auf Social Media. Du bist ein Mensch, der sich politisch engagiert und auch dort auch gerne über die Nesseln setzt.
Mir selber oder andere? Ja, beides
vielleicht
wahrscheinlich.
Vielleicht auch die selber. Jetzt hast du mal so in einem Vortrag gesagt, eigentlich, dass Digitalisierung auch, dass du die eigentlich als Gefahr für die Demokratie siehst. Da können wir vielleicht noch drauf kommen, wie du die Digitalisierung siehst. Andersrum, du nimmst ja auch selber genau an dem Spiel teil. Vielleicht zurück zur Frage, wo siehst du eigentlich Gefahr von dem? Da reden wir jetzt eigentlich zuerst einmal über Social Media, vielleicht können wir dann auf die ganz aktuelle Entwicklung.
Ja, also vielleicht muss ich zu Social Media muss ich noch sagen, ich meine, für mich ist das, was wie nebenbei passiert mit den Fragen, die ich mich beschäftige, oder? Also, ich schreibe auch Essays, die in Zeitungen erscheinen oder so, oder ich halte eben Vorträge und, ja, ich habe ein sehr gespanntes Verhältnis zu Social Media. Einerseits weiss ich, dass es so eine gewisse Form von Masochismus ist, wenn man der mitmacht. Andererseits ist es halt ein Ort, wo man sich äussern kann oder engagieren für Ideen oder seine Werte oder mit Leuten in Austausch kommt, wo man sonst jetzt nicht in Austausch kommt. Es sind zum Teil Leute, die jetzt wenn ich mit denen in Kontakt bekomme, wo jetzt nicht unbedingt irgendwie in der Kunst heissen oder in der Kunstszene.
Aber das widerspricht eigentlich dem, dass man sagt, man begegnet dort eigentlich nur seiner eigenen Bubble, also seinen Friends oder seinen Feinden.
Aber ja, es kommt auch da drauf ab, was man für eine Haltung hat, oder? Und ich bin ein überzeugter Anti-Ideologe. Das heisst, ich kann mit verschiedenen Leute verkehren und interagieren. Natürlich habe ich auch eine bestimmte Babel, aber es ist wie auf eine Art diverser und ich breche auch bewusst immer wieder aus. Also, es ist einfach, je ideologischer man denkt, je mehr man davon überzeugt ist, dass man die einzige und absolute Wahrheit auf seiner Seite ist, je mehr man natürlich tolerant gegenüber allem anderen ab und je weniger ist man bereit, überhaupt mit jemandem in einen Dialog setzen, der nur in Millimeter schon von der eigenen Meinung abweicht. Oder? Aber eine Demokratie macht ja genau das aus, dass eben verschiedene Meinungen miteinander in ein Gespräch kommen, auf Augenhöhe und Respekt vor. Das ist eigentlich das Ideal.
Ja, aber das ist
und
das,
was eben, ich... Und jetzt kommt's. Und genau darum ist eben Digitalisierung auch eine Gefahr für die Demokratie, weil hinter diesen Social-Media-Plattformen stecken ja Konzerne oder zum Teil auch Staaten. Und das ist halt darauf konditioniert, dass wer sich am zugespitztesten äußert, am meisten Verbreitung findet. Natürlich eben nur in einer bestimmten Bubble, darum treibt es die Bubble-Bildung voran. Und eben jetzt kann ich persönlich für mich Konsequenz sein, dass ich sage, ja, ich will da nicht mehr mitmachen, aber das ist dann für mich wie eine Art Kapitulation, weil ich versuche ja dem entgegenzusteuern und sozusagen wie den Dialog wie versuchen aufrechtzuerhalten oder eben auch mit differenzierten Beiträgen sozusagen ein Beitrag dazu, dass eben sozusagen das Populistische und das Ideologische und Antidemokratische Kämpfen etwas entgegengesetzt wird. Und solange es in diesen Kanälen auch noch Leute gibt, die sozusagen auch grundsätzlich die Haltung haben, solange bleibe ich auch noch dabei. Und die gibt es immer noch. Also, ich habe sehr intelligente Menschen dort kennengelernt, die ich nicht auch im realen Leben getroffen habe. Und klar, kann man sagen, das ist eher in Minderheit, aber es ist vorhanden. Also, es ist wie, ich meine, eine Demokratie ist kein Ist-Zustand. Man muss auch da immer wieder drum kämpfen und dann muss man halt auch herstehen.
Wenn ich deine Gedichte lese oder so, dann stelle ich mir einen ganzen einen Mensch vor, der eine ganz dünne Membran oder fast keine Membran hat gegenüber der Außenwelt. Aber sich so auf Social Media äußern und eben auch in Nesseln setzen, du hast mal irgendwo auch gesagt, du siehst ein Problem und du siehst auch gerne ein Problem. Ja, in dem Bereich, das braucht doch schon eine recht dicke Haut, weil da kommen dann schon Shitstorms und auch recht krasse Anfeindungen. Wie haltet man denn das aus?
Ja, das ist natürlich nicht immer einfach. Aber ja, ich meine, klar, wenn man für Demokratie einsteht oder demokratische Grundwerte, haben wir natürlich auch die Demokratie wollen, sozusagen abbauen oder einzig zu ihren Gunsten instrumentalisieren, haben wir natürlich auch zum Feind, das ist klar. Aber bei mir, ich meine, ich habe mich schon, sagen wir, ich habe sozusagen schon ab der vierten Klasse habe ich täglich Zeitung gelesen. Also ich habe schon immer mehr für politisch, also dann natürlich noch nicht in dem Sinn, aber das Interesse, was in der Welt passiert und der Zusammenhang mit direkt mit meinem Leben, habe früh angefangen. Ich habe mit 16 habe ich mit Kollegen ein Jugendparlament gegründet und habe mich dann ein paar Jahre dort wirklich engagiert. Also für konkrete Projekte, jetzt kleine Sachen, jetzt in der Gemeinde, wie eben irgendwie einen neuen Jugendraum oder wir haben irgendwie Geld gesammelt für eben sogar für ein nachhaltiges Öko-Jugendhaus. Also sagen wir mal, zu einer Zeit, wo die Thematik noch nicht so von Politik breit ist aufgenommen worden. Also, und nachher ist bei mir, hat so ein Erlebnis gegeben, wo ich dann bei der Jugendsession teilgenommen habe, habe ich mich dann langsam entfremdet, weil ich gemerkt habe, es ja vor allem viele Jungpolitikerinnen und Politiker, also viele, die schon in der Partei waren. Und die meisten von denen haben halt einfach genau in diesem Duktus geredet und mit diesen Wörtern. Und ich habe gemerkt, da fühle ich mich dann nicht mehr parteipolitisch. Also, und dann habe ich wie,
du hast nie einer Partei angehört?
Nein. Ja. Nein, und heute bin ich noch weiter entfernt. Ich bin schon mehr mit dem Gedanken am Schillen, selber eine zu gründen. Aber,
spannend.
Nein, aber eben, also darum, und das, was du am Anfang hast gesagt, dann würde ich in Teilen widersprechen. Also ich meine, zum Beispiel mein Roman «Erwachen im 21. Jahrhundert» ist sehr politisch. Und auch jetzt eben in meinem letzten Gedichtband «Gemeinsame Sprache», da gibt es auch politische Gedichte, aber das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, in den sozialen Medien tue ich mich natürlich konkreter zu einzelnen Ereignissen äußern und in Literatur ist das dann meistens übersetzt, aber es ist auch, ein Thema. Also für mich ist es nicht wie eine Trennung. Ja.
Okay,
also
das hängt schon zusammen. Da gibt es auch eine Verbindung zu dem, ja.
Ein Thema, zu dem du dich aktuell vor allem äußerst in den sozialen Medien, sind die Geschehnisse im Nahen Osten. Und vor allem auch äußerst du dich dort kritisch gegenüber den Linken und ihrem, also in der Schweiz, der Linken und ihrem Umgang mit dem. Was macht denn die Debatte mit dir?
Also ich sage mal, in erster Linie äußere ich mich gegen Antisemitismus und das hat auch Gründe, warum ich halt also befreundet bin mit verschiedenen jüdischen Menschen und mich eben schon einfach seit Kindheit für den zweiten Weg, für die Geschichte, wie ist der Holocaust entstanden, was ist die Dynamik gewesen dahinter, wieso aber wieder Hitler überhaupt an die Macht ist gekommen. Habe interessiert, also sozusagen die Geschichte hat mich schon lange interessiert, und auch mit Israel. Und was ich beobachte, ist einfach eine völlige Zuspitzung. Also ich finde, es ist so einfach, Israel konkret und aufgrund von Fakten zu kritisieren. Das soll man ja machen. Aber wenn man auch wie ausblendet, wer ist der Auslöser gewesen? Und es ist echt nicht komplex. Und da muss man echt erst mal wissen haben, oder? Judith Butler hat jetzt gerade wieder den Angriff von der Hamas, also der Massenmord, hat sie wirklich als Widerstand bezeichnet. Mhm. Sie ist eine Ikone, von der Linken, also, und ich meine, das ist eine völlige Kapitulation. Ich meine, Hamas ist die zweitgrösste und die Hezbollah die grösste oder die reichste Terrororganisation der Welt und beide sind finanziert vom Iran, ein Staat, der viel grösser ist als Israel und Katar ist auch involviert. Also man muss wie so die Zusammenhänge sehen. Ich finde, jedes zivile Opfer, egal ob das in Israel oder in Palästina ist, finde ich genau gleich schlimm. Und ich finde die Bilder schlimm von toten Kindern im Gaza. Und das geht's nicht. Aber wenn man auch darüber redet, wer ist wie verantwortlich, dann muss man einfach können aufgrund von Fakten argumentieren. Und dort ist einfach, merke ich, ist sehr viel Unwissen und auch, sag mal, auch ideologische Verblendung. Und eben jetzt, wo fast ein Judisch umgebracht wurde, in der Schweiz, kann man aber auch nicht sagen, das ist eben echt der Nahost, ist ja der Konflikt, wird ja hier indirekt ausgedreht. Und der Antisemitismus hat seit dem 7. Oktober nochmal so massiv zugenommen. Und den hat es schon vorher gegeben. Und ich meine, Jüdinnen und Juden sind in der Geschichte immer die meistgefährdetste Minderheit auf der Welt. Also, ich meine, es gibt christlichen Antisemitismus, es gibt linken Antisemitismus, es gibt rechten Antisemitismus, es gibt muslimischen Antisemitismus. Also, sozusagen, der Jude dient sozusagen fast allen Seiten als Feindbild. Einfach zum Teil unterschiedlich argumentiert, in dem Sinn. Und für mich ist es, da ich mich dazu sehe, ist in erster Linie ein Einstehen gegen Antisemitismus und dann gegen jeden Antisemitismus. Und da ich sozusagen als Kulturschaffender mehr in einem linken Umfeld verkehre, befasse ich mich natürlich auch mehr noch mit dem linken Antisemitismus, weil der halt seit dem 7. Oktober auch viel noch offensichtlicher ist geworden. Und auch aufgrund von, also ich meine, wenn man die Demos verfolgt, die sogenannte, ich nenne es wirklich sogenannte Pro-Palästina-Demo, wo ja kein Fuck Hamas transparent geduldet wird, oder? Ich meine, ich würde an jede Pro-Palästina-Demo gehen, was würde heissen, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung, wir wollen den Niedergang von Hamas, wir wollen, dass der Netanyahu zurücktritt, wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung, wir wollen, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind, wir wollen, dass Homosexuelle in Palästina nicht mehr umgebracht werden. Da wäre ja jeder eine Demo dabei, aber es ist halt leider nicht so. Demos laufen ja viel, Linke mit und viel auch irgendwie ahnungslos. Also ihre eigenen Werte völlig sich widersprechen. Ich meine eben, Queer for Palestine, das ist echt so eine Zuspitzung, also so eine Absurdität, so eine Bewegung. Ich meine, queere Menschen würden nicht nur im Gazastreifen, sondern im Westen, sondern würden praktisch jedem muslimischen Land umgebracht werden, oder es ist verboten, oder es steht Todesstrafe. Wie kann man so verblendet sein, all die Fakten auf die Seite zu schieben? Und dann wären wir wieder bei Judith Butler, weil die hat sozusagen das theoretische Fundament für das pervertierte Denken geschaffen, oder? Sie hat sozusagen Befreiung von Frauen gekoppelt an die Unterdrückung der Palästinenser. Und hat da so ein sich völlig widersprechendes, pseudotheoretisches Konstrukt entwickelt, wo aber heute in linken Kreisen immer noch unkritisch propagiert wird. Also es wird ja an den Universitäten gelehrt. Aber jetzt, glaube ich, ist so langsam ein Keypunkt, wo das so, der Widerspruch so offensichtlich ist, dass man einfach da nicht mehr kann wegschauen.
Also du plädierst da in dem Zusammenhang auch zum genau heranschauen und
ja, und dass es eben nicht so eine schwarz-weisse Geschichte ist, oder? Ja. Und dass man eben die Hintergründe soll beachten und vor allem auch soll schauen, von wo kommt das Geld? Was wird wo finanziert? Dass man, aber ja, dann muss
also politische halt Bildung, und man muss es auch anschauen. Du hast gerade vorhin gesagt, dein Roman «Willkommen im 21.
Nein, «Erwachen
im 21. Jahrhundert». Entschuldigung. ist ein politischer Roman. Ich habe ihn auch so gelesen, der Kaspar, wo so eine albtraumartige Nacht verbringt, allein in einer Wohnung, aber mit seinen Träumen, mit seinen Fantasien, mit einer vergangenen Liebesgeschichte im Kopf, aber auch im Gespräch mit einer Computerstimme. Und du hast den Roman 2017 geschrieben, und es gibt in dem Roman auch ein paar, ich habe gefunden, auch sehr lustige, es sind lustige Stellen, weil sie gleichzeitig auch ein sehr ernstes Thema auf eine witzige Art beschreiben, wie denn die Dialoge mit der Computerstimme verlaufen. Und die sind von einer wunderbaren Absurdität auch und entlarven auch ein bisschen, was die Maschine kann oder was sie eben auch nicht kann. Und du hast jetzt das eben schon vor 5 Jahren geschrieben, und jetzt sind wir eigentlich an einem ganz anderen Punkt. Jetzt ist eigentlich KI gekommen, wo die Computerstimme, die du damals beschrieben hast, nur ein Vorläufer ist. Hast du dich da jetzt noch weiter auseinandergesetzt eigentlich mit dem Thema, wo da die Digitalisierung hersteuert, im Zusammenhang jetzt mit dieser neuen Entwicklung?
Ja, sicher eins von diesen Themen, wo mich ja am meisten beschäftigt, weil es halt all die anderen Themen auch durchdringt und mitbestimmt. Also eben, ich meine, zum Beispiel, jetzt nochmal kurz zu den sozialen Medien zurück. Ich meine, die wenigsten wissen offensichtlich, obwohl es eigentlich ein Fakt bekannt ist, dass TikTok wird von der kommunistischen Partei China in dem Sinn gesteuert. Weil der chinesische Staat ist ja beteiligt an TikTok oder an dem chinesischen Unternehmen, wo das gehört, oder? Und dass das natürlich einen Einfluss hat, wie die Algorithmen programmiert ist, welche Inhalte wo wie sichtbar werden, das ist kein Zufall, oder? Und im Interesse von China ist, dass im Westen möglichst innere Konflikte entstehen. Und darum werden dann auch vor allem eben so links- und rechtsextreme Inhalte oder islamistische Sachen werden dort viel mehr noch verbreitet. Und das ist kein Zufall. Da geht es ja darum, eben die Demokratie sozusagen von innen zu zerstören. Oder? Also das ist jetzt nur ein Beispiel mit TikTok. Aber gerade Jugendliche, die zum Teil sich wirklich über klassische Medien nur mehr informieren und dann nur noch über Kanäle wie TikTok, wo sie dann kleine Ausschnitte aus Videos, wo man nicht mal weiss, ob die gefaked sind oder nicht, verbreiten, als wären das Fakten. Ich meine, und wenn du das dann über Jahre machst, dass so Jugendliche dann noch für gewisse Fakten oder Differenzierungen erreichbar sind, ist sehr schwierig. Und das finde ich schon wirklich eine Frage. Also, ich finde, irgendwie gibt es nicht Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch wieder problematisch, aber wie man soziale Medien jetzt vom Staat her auch besser kann regulieren oder die Konzerne mehr in die Verantwortung nimmt, dass gewisse Inhalte nicht mehr geäussert werden. Also.
Deine Figur Kasper erlebt in dieser Nacht eigentlich auch, es geht in dem Buch unter anderem, glaube ich, also immer unterschwellig um die Frage, gibt es eine andere Art von Widerstand oder gibt es eine andere Community? Er geht ja dann unterwegs zu den anderen, zu den anderen, genau. Wo man nicht genau weiß, wer das denn ist. Aber es ist durchaus auch, es klingt durchaus an, dass auch könnte ein anarchistischer, vielleicht sogar gewalttätiger Widerstand geben. Ist das einfach nur die Romanfigur oder ist das etwas, was sich der Jürg Halter.
Jetzt habe ich vorhin eine Polizeiverhör.
Ja, genau.
Das
hätten wir jetzt gern gewusst von Ihnen. Nein, aber die Figur spielt ja mit dem, oder ist verzweifelt auch an diesen Sachen ein bisschen so sehr, dass sie denkt, es muss da irgendeinen Ausweg geben.
Natürlich sind es ja alles Fragen, die mich auch beschäftigen, aber es gibt natürlich auch viel Differenz und es ist auch ein Spiel. Also, und es ist ja so, dass eben er am Schluss aufbricht um sich eine Organisation, die es eben noch nicht gibt, wo die anderen haben, Sarge. Das lasse ich natürlich bewusst auf. Das kann wie in verschiedene Richtungen.
Letztendlich trifft er dort wahrscheinlich seine Liebe, oder?
Ja, das weiss ich auch noch nicht. Das muss aber der.
Gibt es eine Fortsetzung?
Das bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden. Ich habe bis jetzt noch nicht dran gedacht. Aber ja, vielleicht kann es schon sein, dass ich das wieder aufnehme. Aber ich habe es, glaube ich, auch, sagen wir mal, bewusst oft, glaube ich, weil ich eben einen grossen Zweifel habe, dass man sozusagen wie außerhalb der Demokratie etwas kann lösen oder zum Besseren. Da ist man vielleicht eben in einer Gemeinschaft und findet Verbündete, aber man tut sich von der Welt abschott. Und wenn man das schafft als Auswendig, dann kann man vielleicht ein schöneres und ungestörtes Leben führen. Aber das ist für mich, das wäre für mich keine Vorstellung, keine Lösung. Also ich finde, man soll sich innerhalb von der Demokratie engagieren. Und nochmal schnell eins oder drei zurück. So von wegen einsam sein, wenn man sich zu eben politischen Themen, also jetzt eben zum Beispiel Antisemitismus äußert, ist, was ich noch dazu sagen will, ich glaube nicht mal, dass eine Mehrheit der Linken so denkt, aber eine Mehrheit der Linken schweigt halt da. Und dann sind halt die radikalsten oder die lautesten Stimmen kommen echt überproportional viel Aufmerksamkeit über. Und viele haben dann Angst, sich dazu zu äußern, weil sie dann plötzlich irgendwie als rechts bezeichnet werden. Also du bist gegen Palästinenser oder und so weiter. Dann sagen sie, gescheiter äußere ich mich nicht, dann kann ich nichts falsch sagen. Aber das halte ich eben offen eine gefährliche Haltung. Weil ich meine, genau so, das ist die Voraussetzung, das meine ich nicht auf die Schweiz bezogen, aber das ist die Voraussetzung für jede Diktatur, wo entstanden ist, ist echt die schweigende Mehrheit, die lange nichts gesagt haben, nicht mitgemacht. Ich meine, so ist es in Russland, so ist es in China. Also, da gibt es so viele Beispiele, oder? Echt die schweigende Mehrheit, die echt lange nichts sagt, bis es nicht zu einem Kipppunkt kommt, wo es zu spät ist, Da haben wir halt eine Mitverantwortung. Schweigen ist nicht einfach neutral. Eben von wegen, da kommen wir wieder auf die Schweiz zurück. Neutralität ist nicht neutral. Neutralität ist immer, tut immer eine Partei ergreifen. Wenn zwei sich am Umbringen sind und man schaut zu, ist es eine neutrale Haltung. Man trägt eine Mitschuld, also es ist eine Mitverantwortung.
Wenn man schweigt, gibt man den lautesten Stimmen eigentlich noch mehr Kraft.
Ja, ich gebe eigentlich den lautesten, den zugespitzesten und meistens dient man den Täter. Also ist einfach so. Das ist auf kleineren, also sozusagen auf ganz kleineren Ebene wie auch auf höherer politischer Ebene.
Wann war denn der Moment, wo du dich entschieden hast, eben nicht zu schweigen? Oder vor allem dann dich auch vielleicht gegen deine eigene Bubble zu stellen und zum Beispiel auch das Wort «woke» kritisch zu sehen?
Das ist kein bewusster Entscheid. Ich habe schon immer eine ausgeprägte No-Bullshit-Haltung gehabt. Und das habe ich schon immer gehabt. Ich habe einfach eine ausgeprägte Empfindlichkeit auf Ungerechtigkeit. Und das auf jeder Ebene. Und da habe ich mich auch immer dazu geäussert. Es ist halt durch eine Welt, wo sozusagen populistischer ist worden, ganz allgemein, ist halt dann, wenn man will differenzieren, ist das heute einfach wie für gewisse Leute eine grössere Provokation. Du bist so wie, ja, aber was sagst du jetzt, ja oder nein? Bist du jetzt auf dieser oder dieser Seite? Also wirklich so wie der Bekenntniszwang, dass man entweder ist man absolut auf dieser Seite oder absolut auf dieser Seite. Und wenn man sich dem verweigert, macht man sich natürlich dann angreifbar für beide Seiten. Also, ich meine, würde sagen, von meiner politischen Haltung her, würde ich mich in erster Linie als Humanist bezeichnen und in zweiter Linie als Sozialdemokrat. Und Sozialdemokrat ist für mich auch das Gegenteil von einem Sozialist, weil es auch viele sozialistische Diktaturen gegeben. Aber eben jetzt innerhalb zum Beispiel von der SP, da gibt's halt auch Tendenzen, wo man einfach gewisse Probleme einfach denkt, in dem man nicht drüber redet und es einfach auf die Seite schaut, dann wird es ja schon vorbeigehen. Wo das jetzt herführt, ja, das sehen wir jetzt, also das ist ja eine politische Mitverantwortung, dass es kann sein, dass es in der Schweiz ein Jugendlicher ist sicher auch nicht der Einzige, der sich so kann radikalisieren und so zu einer Tat schreibt. Das passiert ja nicht im luftleeren Raum, oder? Und klar, in der Schweiz sind die Verhältnisse natürlich nicht zu vergleichen wie in Deutschland oder Belgien oder Frankreich. In Frankreich, wo es so viele islamistische Attentate schon gegeben, was zum Teil völlige Parallelgesellschaften bildet, wo eigentlich der Staat einmal in gewissen Gebieten kapituliert hat.
Wir hören da, wir hören da eigentlich zu, das ist ganz klar, wo eben auch sehr gut informiert ist. Du hast vorhin gesagt, du hättest du in der vierten Klasse auch von Zeitung lesen. Was ich weiss, du musst mich vielleicht korrigieren, ich glaube auch dein Vater war Künstler gewesen, also nicht nur gute Informationen, sondern auch Kunst war eigentlich schon bei dir daheim gewesen. Ich weiss nicht mehr genau, woher wir das haben, woher ich das habe, aber ich glaube, er war Glasmaler gewesen und hat am Klösterlistutz gewohnt, oder ist er immer noch dort?
Ja, das Atelier hat er immer noch
dort. Ich bin eben einmal dort gewesen. Meine Vergangenheit ist auch mit Theater, mit fahrendem Theater unterwegs gewesen. Und wir haben dort Anfang 90er Jahre mit einem Schiff, mit einer Arche, so einer Installation am Klösterlisturz gastiert.
Ah, okay.
Und ich glaube, ich habe ihn dort kennengelernt, weil wir hatten dort auch so eine temporäre Beiz gehabt. Und er ist dort einmal auch vorbeigekommen. Und wenn das dein Vater ist, dann ist es eigentlich dort schon gegeben, also der Bezug eigentlich zur Kunst. Ist das von deinem Elternhaus her gekommen, dass du da schon von der Wiege auf ein bisschen durchtränkt gewesen bist mit so Sachen?
Ja, also sicher auch. Ja, also eben, mein Vater ist Glasmaler und Kunstglaser. Meine Mutter hat eine Ausbildung gemacht als Maskenbildnerin, also so im Theaterbereich. Und also auch schon mein Grossvater und Urgroßvater waren Glasmaler und Kunstglaser gewesen. Also das heisst sozusagen, dass, und als Kind bin ich viel in dem Atelier gewesen und habe zum Teil mitgeholfen. Also würde man sagen, durch meinen Vater habe ich sich so gelernt, das genaue Heranschauen, konzentrieren und sich Zeit nehmen und Vorsicht. Aber jetzt, meine Eltern sind jetzt nicht, also jetzt besonders politisch und es ist jetzt auch nicht, die sind auch nicht, haben auch nicht studiert oder so. Also ich komme jetzt nicht aus einem Haus, wo jetzt, sagen wir mal, sehr bildet oder also
kein,
literarisch
kein Flügelfort in der Bibliothek.
Nein. Okay. Also das ist wirklich so, also von mir, ja, wie selber rausgekommen, das Interesse. Also, aber jetzt, zuerst war es wirklich vor allem mit Zeichnen gesehen, habe ich viel und eigentlich erst so in der Schule, so 4., 5. Grad mit Aufsätzen schreiben, hat mich sehr fasziniert und dann habe ich halt einfach auch sonst noch mehr in der Freizeit gelesen und so hat sich das langsam entwickelt, so die Liebe für die Sprache oder literarische Sprache, für Poesie und gleichzeitig auch für Musik oder eben die Verbindung, wenn man Worte in Musik, wenn man das kann kombinieren kann. Das ist wie so.
Und der Fall, dass irgendwann einfach ankommt ins Rollen oder gibt es einen Moment, wo man sagt, so, ich bin Wortkünstler, ich mache jetzt das?
Also ich sage schon, ich habe sicher schon in der Schule gewusst, dass ich in die Richtung wollte, aber ich habe jetzt auch nicht gewusst, wie. Und dann bin ich noch mehr, ich habe ja auch, also Fine Arts, ich habe dann auch Kunst studiert, ich habe nicht irgendwie Literatur studiert. Das ist wie später sozusagen mehr in den Fokus gekommen. Aber ich habe nicht von Anfang an irgendwie das genau gewusst. Und natürlich habe ich auch das Glück gehabt, dass ich Leute begegnet bin, die irgendwie gefunden haben, dass da ein das Talent ist und mich in dem Moment unterstützt und bekräftigt haben.
Also Bern ist ja eine Musikstadt.
Ja, also verschiedene. Natürlich einerseits sicher mein Vater auch, aber eben dann ist zum Beispiel der Johannes Gachnang, das war ein ehemaliger Direktor von der Kunsthalle, der mich unterstützt hat. Oder dann in Musik, also sicher der Endo Anaconda von Stiller Haas, wo sicher sozusagen das Texten in Mundart für mich der wichtigste Einfluss ist gesehen und eigentlich noch immer ist, also neben Zürich West, wo der Kuno kenne, ja, aber mit dem Endo hatte ich wirklich eine Freundschaft gehabt, wo über Jahre, bis zu seinem Tod hat gedauert und bei ihm, ja, er ist für mich schon so ein Verbündeter gewesen. Also ist es immer noch.
Und wenn du dann Kunst studiert hast, hast du dann nachher nicht das Gefühl gehabt, jetzt auch in diesem Bereich dich müssen mehr vertiefen? Hast du dann können, leichten Gewissens einfach irgendwie eher dich wieder aufs Schreiben konzentrieren?
Es war mehr so gewesen, dass in dieser Zeit, eigentlich während dem Studium schon, habe ich in die mich viel mehr für das Schreiben oder auch für Musik interessiert. Und eigentlich kurz nachdem mein Studium ist fertig war, ist mein erstes Buch und mein erstes Album erschienen. Also irgendwie gleichzeitig. Das war unter anderem auch ein Grund, warum ich dann als Rapper den Namen Koti am Sie genommen habe, weil ich eben nicht wollte, dass ich es verwechselt mit Jürg Halter, wo ich Bücher geschrieben habe. Und nachher ist das in den nächsten Jahren sind die zwei Sachen am wichtigsten gewesen. Und jetzt ist es wirklich erst so vor 4, 5 Jahren ist wie so das Interesse wieder am Bildnerischen. Also ich meine, Kunst ist für mich immer wichtig, ich bin immer viel an Ausstellungen und bin befreundet mit Künstlerinnen und Künstlern, also jetzt eben aus dem bildnerischen Bereich. Aber plötzlich sind wieder so Skizzen und Ideen entstanden und dann hat sich das unter anderem mal zum Beispiel mit der Esther Fontblon, Fotokünstlerin aus dem Graubünden, wo ich dann eine Ausstellung zusammen gemacht habe und das Buch. Also,
man kann jetzt ein schönes Porträt lesen in unserem Magazin über sie.
Ah, sehr gut. Also, die Esther ist so eine von meinen Lieblingskünstlerinnen in der Schweiz. Also jetzt so bildnerische Kunst. Gibt's aber auch, da gibt's aber auch Verbindung. Aber sie hat sehr als Interesse an Sprache und der Austausch. Das ist auch ein Grund, warum wir nicht zusammen geschafft, oder? Mehrere Mal. Ja, und jetzt ist das wieder, aufgekommen und wird auch im Herbst, so eine zweite Solo-Ausstellung geben.
Vielleicht kurz beschreiben für unsere Hörerinnen, man kann die Bilder zum Teil auch auf deiner Webseite sehen, aber kurz beschreiben, was ist es eigentlich? Es sind eben, also du schaffst dort stark mit, kann man mal sagen, ein Bild ist ja nur das Alphabet, wo sich nachher irgendwie, wo es nachher am Schluss heisst, nach Z vorsichtig brauchen, übersetzt, oder?
Mm.
Oder wie
Aha, oh, warte jetzt schnell. Ja, jetzt heißt es geht nur.
Aber man kann sagen, du schaffst eigentlich auch mit Sprache.
Ja, es ist sicher mit Sprache und natürlich wie Darstellung von Sprache, Sprache im Raum, aber auch so die Grenze zwischen Bild und Sprache, Sprachbild. Also es ist so. Es ist halt auch das, was mich eben, das habe ich ja schon erwähnt, mehr Top-Name, es ist halt auch so die. Künstlerinnen und Künstler, die mich interessieren, die eben auch so, noch so eine literarische Affinität haben, wo das Wort oder die Sprache auch vorkommt. Und das ist echt so in dem Bereich, wo ich arbeite, im Bildnerischen. So das Ausloten von dieser Grenze, so die verschiedenen Bedeutungsebenen. Es ist halt echt etwas anderes, als wenn man es hört oder wenn es einfach gedruckt ist auf der Seite. Wenn es eben auf einer Leinwand kann man noch ganz andere Formen von Sprache im Raum und Bedeutungsebene reinbringen. Und das ist das, was mich interessiert. Ja.
Da wir hier ja nicht in einer Leinwand sind, sondern in einem Podcast, haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt noch einmal kurz ein Gedicht lesen. Also wir haben dich gebeten, oder wir wollen dich gebeten, ein Gedicht zu lesen. Eins haben wir ausgesucht, das erste, und dann hast du gesagt, du möchtest am Schluss noch ein kurzes hinten anhängen. Ist das richtig?
Ja, genau. Ist doch cool.
Dann also ganz frei. Wir haben auch gesagt, je nachdem, was wir schon alles geredet haben, du kannst lesen, was passt.
Nein, ich finde es sehr interessant, wie andere darauf reagieren und weil es ist ja interessant, zum Beispiel bei dem Gedichtband gemeinsame Sprache, wie unterschiedlich zum Beispiel die Leute zum Teil sagen, ja, das ist mein Lieblingsgedicht, das oder das. Und auch im Gespräch über das erfahre ich wie Neues. Also ich lese auch mein eigenes Gedicht nochmal neu, weil ich es gar nicht so habe gelesen selber. Und es ist ja immer eine Interpretation. Darum ist immer so, man sagt immer so, in der Autorin oder Autor sagt, ja, kannst du mir sagen, was das bedeutet? Und selber weiss man das gar nicht immer so genau. Also es ist ja nicht etwas auf dem Reissbrett, es gibt ja so wie etwas, wo einfach unbewusst entsteht in der Kunst. Also, ja.
Und wo ja halt jeder auch etwas anderes daraus rausnimmt.
Genau,
wo es ja. Liest oder anschaut. Ja.
Also, defektes Leben. Wir sind krank nach uns selbst. An den schönsten Orten der Welt lassen uns sagen, wo diese liegen, sehnen in die Weite, sehnen uns matt. Wir sparen uns für eine Zukunft auf, um die wir uns selbst betrügen. Wir treten besonnen ans Feuer, niemals wollen wir brennen. Wir verschwenden uns wohltemperiert, betäubt von der Hitze, die uns fehlt, warten wir, dass das wahre Leben beginne, etwa nach der nächsten Eiszeit.
Solange wir unseren Tod verdrängen, kommen wir nicht lebendig zur Wahrheit. Danach zu leben heißt zweifelsohne nicht, täglich vor Todesangst zu sterben.
Sehr schön, danke. Das ist das, was wir ausgelesen haben.
Ja. Jetzt kommt noch das Zweite. Ich denke, das Zweite ist passend, weil es nachher noch auf eine Antwort auf eine Frage ist, die ihr mir zum Glück nicht gestellt habt.
Ich bin gespannt, ob die Folge.
Und das Gedicht heisst Kunst. Wenn ich für meine Antwort auf die Frage, ob ich von der Kunst leben könne, jedes Mal Geld kriegte, könnte ich alleine von dieser Frage leben. Aber das wäre keine Kunst.
Wunderbar. Das müssen Sie gleich stellen. Lebst du für deine Kunst? Nein, das machen wir jetzt nicht.
Das haben schon andere genug gemacht.
Aber was uns schon interessiert, ist, wie lebst du mit deiner Kunst? Also, weil, wir haben es jetzt ein bisschen gestreift. Da ist einerseits der Musiker, da kommen wir vielleicht noch zurück aufs neue Album. Da ist der Autor, der Roman schreibt. Da ist jemand, der wunderbar kann auch live in Sprache improvisieren. Es gibt ein Video von dir zum Beispiel, wo du improvisierst. So, und der Freddy Studer, selig, sitzt am Schlagzeug und du improvisierst dort Sprache zum Sag mal, das ist ein bisschen mehr als das übliche Jazz und Lyrik, die man so von früher kennt. du hast Improvisationstalent, du schreibst Gedichte, du bist bildender Künstler, du hast auch schon Filme mit Leuten zusammen gemacht, du bist ein politisch engagierter Essayist und Twitterer. Und wann machst du das eigentlich alles? Wie sieht das in deiner Werkstatt aus? Vor, dass am Morgen Dach macht, ja, und relativ taktet, dass man das überhaupt alles herbringt? Oder wie schaffst du?
Also erstens mal habe ich eigentlich eher immer das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht viel mache. Also ja, das ist, habe ich manchmal den Eindruck. Oder ich habe immer noch viel mehr Ideen, die ich könnte oder will machen. Aber es geht natürlich nicht alles. Aber ich habe keinen bestimmten Tagesablauf. Und also, dass ich am 8. stehe ich sicher nicht freiwillig. Das sind äußere Umstände, die mich dazu zwingen. Also ich bin schon ein Nachtmensch und ich arbeite viel in der Nacht. Bei mir ist es mehr so Phasen. Also aber manchmal bin ich viel im Atelier, wirklich mehr bildnerisch. Oder wenn ich schreibe, bin ich auch oft auch unterwegs, fahre Zug, gehe irgendwie aufs Land, in eine Beiz, wo mich niemand kennt. Es ist sehr unterschiedlich.
Wie entscheidest du denn so, was jetzt gerade behandelt wird?
Ja, es ergibt sich wie meistens wie von selber. Also jetzt, oder zum Beispiel mit dem neuen Album, bin jetzt natürlich in letzter Zeit viel im Studio gesehen. Und dann musst du natürlich, es hat auch viel mit der Organisation zu tun, mit all den Musikerinnen und Musikern. Und dem muss ich mich ja auch fügen zum Teil. Zeitlich, wo sonst. Genau. Und ja, jetzt sind wir viel am Proben, weil es ja dann auch ein paar Konzerte wird geben.
Entschuldigung, noch gesehen, ist das quasi deine Band oder suchst du die Musiker? Nein, du, jetzt nach 10 Jahren hast du wieder quasi eine Crew von Musikerinnen zusammengestellt, die du einfach dabei haben. Oder wie macht man das?
Ja, es ist jetzt eben bei diesem neuen Projekt, das heisst Achtung Niemand, ist es ein spezieller Fall, wo, sagen wir mal, wie die Wurzeln von diesem Projekt bin eigentlich ich oder Freddy Studer. Also, es ist eigentlich so daraus entstanden, eben, wir haben immer wieder im Duo auftreten gehabt, zum Teil aber Vertonung von Gedicht, zum Teil Improvisationen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, wir brauchen noch Harmonien und Melodien dazu, das wäre interessant. Und dann ist der Roberto Dominiconi dazugekommen, das ist ein Pianist aus Zürich. Und, Dann haben wir sozusagen das dritte angefangen, Lieder entwickeln. Und dann bin ich eigentlich mit ihnen ins Studio. Und dann haben wir dort, ja, schon viel aufgenommen. Und dann ist eben, ein paar Monate später ist dann der Freddy gestorben. Also, er ist schon krank gewesen, aber es ist gleich unerwartet schnell gewesen. Also eigentlich, wir haben eigentlich noch davon geredet, wenn wir dort zusammen auf Tour gehen und so. Und nachher habe ich eine Zeit lang nicht gewusst, ja, was ich jetzt machen soll, ob ich überhaupt und nicht. Und dann habe ich es auch gelöst, dann habe ich gefunden, nein, das muss etwas passieren. Das wäre auch, ja, im Sinn gesehen vom Freddy. Und, dann habe ich mit dem Luke Zimmermann, habe ich eigentlich so das wie weiterentwickelt. Zum Teil noch andere Musiker, Musikerinnen dazugenommen. Und habe die Lieder weiterentwickelt. Und so sind eigentlich die 12 Lieder entstanden. Und dann habe ich mir halt echt mit Affen Gedanken gemacht, wie ich das live umsetzen könnte. Und dann habe ich halt eine neue Band zusammengestellt.
Genau. Und ist jetzt so der Gedanke dran, wieder grosse Konzerte zu gehen?
Ja, ich glaube, es wäre eher kleine als grosse Konzerte. Okay. Das ist nicht so SRF-3-tägliche Musik. Ja, gut, das habe ich noch nie gemacht. Aber ja, es ist sicher noch, ja, sagen wir mal, vielleicht noch spezieller noch als jetzt noch Kulti MC, wo ja schon schwierig ist, einzuordnen.
Das aber, so viel Jazz-Einflüsse drin, aber du sagst ja, Freddy Studer.
Ja, sicher Jazz-Einfluss, natürlich hat's auch den T-Pop-Einfluss, hat's auch, aber auch, ja, so die ganzen Singer-Songwriter-Sachen haben auch einen Einfluss. Also, ich bin echt gespannt, wenn jemand das ganze Album gehört, als was es bezeichnet, wenn er es einordnet. Ich weiss es ja selber auch nicht, oder? Also, es ist, für mich hängt das wie alles zusammen, aber mich selber interessiert ja auch nicht, das können zu bezeichnen, weil für mich ist wie das, was müssen entstehen, das ist entstanden. Aber ja, ich bin sicher ja, gespannt auf die Konzerte. Also es ist, ich meine, Auftritte habe ich ja immer wieder gehabt, aber jetzt wirklich so mit einem Programm und neuen Lieder, das ist schon sehr lang her und da bin ich, also ja, ich freue mich, sehr, ja, gute Leute jetzt für die Live-Umsetzung dann mal schauen, ja.
Zum Teil sind ja, wenn ich es richtig sehe, der ein oder andere Song quasi kommt eigentlich aus einem Gedichtband, oder? Oder
ja, sind es Gedichte, oder? Paar, genau.
Wie ist das eigentlich, das fragt man sich, sind die Gedichte alles potenzielle Songs oder gibt es da klare Unterscheidung für die? Oder merkst du das schon beim Schreiben, das könnte ein Song sein oder das bleibt jetzt Gedicht, oder? Mhm.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, nein, es gibt die klare Unterscheidung nicht, aber es ist so, jedes Gedicht ist für mich, jedes Gedicht, das ich publiziere, muss für sich allein können bestehen. Und dann gibt es echt Gedichte, die noch sozusagen im Vortrag oder in Verbindung mit Musik auch noch, eine weitere Dimension enthalten. Dann gibt es aber Gedichte, wo die Darstellung wichtig ist oder wo sozusagen wie, zu komplex ist, dass man dies nur über das Ohr könnte wahrnehmen könnte, die würde es nicht vertonen. Also es ist mehr so, ja, also
einige intuitiv. Sachen sind wirklich nur fürs Papier.
Ja, genau.
Jetzt geht das parallel weiter. Das Album kommt am Karfreitag raus, ist das richtig?
Ja, ja, das ist
nicht...
Richtig,
dann ist das Absicht.
Ja, genau, ist, Gott hat mich angefragt, hey, ich brauche einfach ein bisschen Promo,
ein bisschen
am Strugglen.
Und jetzt habe
ich, genau, habe ich so eine Vertragung geschrieben mit der langen Klausel drin, was ich darf sagen und nicht, und darum kommt das jetzt dann raus.
Alles klar.
Okay, und nachher geht's weiter. Vielleicht noch eine kurze Aussicht, was sonst noch ansteht, das Jahr bei dir. Ist es vor allem, jetzt Tour mit der Band, oder?
Im Herbst neue Ausstellung haben wir gehört.
Genau, ja. Also, es ist sicher mal jetzt mal das Album und auch ein paar Konzerte und im Herbst, ja, die Ausstellung, die zweite Solo-Ausstellung, ist jetzt Zürich. Das ist so die zwei Hauptsachen und dann plötzlich entstehen noch anders, weiss ich aber nicht. Ja, ich mache keine Generalplanung.
Vielleicht erfahren wir ja dann doch noch, Sven, ob der Kaspar aus dem Roman Josephine doch noch trifft in Frankreich.
In einer Fortsetzung.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Wunderbar, dann kommen wir zum Schluss und nochmal zum zweiten Teil von unserem Spiel.
Es gibt nochmal 6 Karten, Kärtchen, okay, die auf den Tisch gelegt werden. Das gleiche wie am Anfang. Du kannst eine nach der anderen nehmen. Und ich lese sie dir vor. Und vielleicht ist jetzt da eben die ein oder andere Frage darunter, die wir dir zum Glück noch nicht gestellt haben bis jetzt.
Okay, ich bin gespannt.
Welchen Film hast du am häufigsten gesehen?
Oh. Also ich glaube nicht, dass es einen Film gibt, den ich am häufigsten gesehen habe. Es sind auch mehrere, die ich öfters gesehen habe. Aber sicher einer, den ich sehr aufmerksam geschaut habe, ist «Unter dem Regenmond», der japanische Film aus den 50er Jahren, weil aus dem heraus, darauf habe ich auch literarisch reagiert und habe auch ein Buch und Ausstellung gemacht, zusammen mit dem Uwe Witter, also wo ich sozusagen 90 Gedichte geschrieben, inspiriert von diesem Film, und er hat 90 Bilder gemacht. Das war so ein spezielles Projekt gewesen. Und dann das ist sozusagen der Film, den ich sicher am aufmerksamsten angeschaut habe.
Okay, nächste Karte.
Ja.
Bei welcher Tätigkeit fühlst du dich am lebendigsten?
Im Moment oder im... Nein.
Ja, gerade in dieser Lebensphase jetzt oder heute oder morgen?
Nein, am lebendigsten fühle ich mich, wenn ich mit Menschen Gespräche habe, wo für mich wie zu neuen Erkenntnissen führen oder einfach eine Tiefe haben oder nicht mehr Scheren führen, wo ich selber darüber überrascht bin. Also wenn ich sozusagen aus so einem Abend, wo man rausgeht und wie gar nicht erwartet, plötzlich so etwas wird, wo man sich noch Jahre später daran erinnern kann, obwohl man eben wie nichts erwartet hat. Und dann gibt es so eine Intensität. Das muss nicht unbedingt verbunden mit Alkohol sein, aber manchmal schon.
Dürfen wir die,
gut. Manchmal darf das sein.
Dritte Karte. Welchen Job hättest du vor 200 Jahren gemacht?
Ja, ich glaube, dass ich länger hätte können überleben, wäre ich auch ein Narr geworden am Königshof. Und sonst wäre ich, glaube schon sehr früh geköpft worden.
Okay, also Flucht in die Kultur.
Ja, also Narrenfreiheit halt. Ja. Narren hätte sich auch mehr erlauben können.
Wunderbar, danke vielmals. Das war Frieda trifft mit dem Jörg Halter. Durch den Podcast geführt haben Matthias Balzer und ich, Helena Krauser. Der Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, auch auf friedamagazin.ch und auf bajour.ch.